ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Hochinteressant zu sehen für mich jetzt hier in der Normandie, dass da fast eine Feierstimmung ist. Für mich persönlich ist das insgesamt ja ein Ereignis, wo ich immer sehr gedämpft mit umgegangen bin.
Willkommen im Hauser Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute im Studio Franziska Hoppen.
Hallo.
Ich bin Gabi Biesinger und wir haben zugeschaltet aus der Normandie Christoph Prössel. Hallo Christoph.
Ja, hallo.
Du bist in der Normandie als Teil des ARD-Berichterstattungsteams über die D-Day-Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Die haben dann unter hohen Verlusten von Juni 1944 an bis zum Mai 1945 das Nazi-Regime gestürzt und den Krieg beendet. Wo bist du genau?
Ja, im Moment bin ich im Pressezentrum in Caen und wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Wir sind ja ein Team von insgesamt 4 Reportern und meine Kollegin Katrin Brandt beispielsweise, die ist an der Zeremonie der USA jetzt an Omaha Beach und meine Kollegin Stephanie Marker, die sitzt im Moment am Hafen in der Nähe vom Omaha Beach, um dort Gespräche zu machen, und auch mein Kollege aus Berlin, der angereist ist, der Georg Schwarte, der ist noch mit im Team. Und der soll so ein bisschen die deutsche Perspektive auch im Blick haben, weil ja auch Bundeskanzler Scholz dabei sein wird bei den Feierlichkeiten am Nachmittag. Ja, das ist immer die Idee bei der Zusammensetzung solcher Teams, dass man da alle Perspektiven abbilden kann, alle Regierungen auch ein bisschen gute Kontakte hat, um dann da eben die Gespräche führen zu können, wer wann wo ist und die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt.
Und wo seid ihr da untergebracht? Wo arbeitet ihr genau? Ich stelle mir vor, dass es da sehr wuselig ist im Pressezelt.
Im Moment noch relativ ruhig. Ich glaube, die Region ist ja groß. Es gibt sehr viele unterschiedliche Feierlichkeiten am heutigen Tag und viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs, ist mein Eindruck. Das heißt, hier sind wir so ein bisschen abstrakt ab vom Schuss. Wir sind in Caen, was ja die große Stadt hier in der Normandie ist, in einem Pressezentrum. Ist ein bisschen wenig reportagig von den Eindrücken hier, aber wir haben ja halt einfach eine gute Infrastruktur. Wir haben ja halt die Leitungen, wir haben hier das Bild, wir haben hier die Töne, wir können hier sehr gut arbeiten, also so ein bisschen das Backup für meine anderen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt draußen sind und dort Eindrücke sammeln. Aber es war schon ganz schön, weil wir waren natürlich gestern auch unterwegs, haben uns die Städte ein bisschen angeguckt, waren zum Beispiel auch noch am englischen War Memorial und haben dort Eindrücke gewinnen können. Das ist sehr berührend und es ist auch hochinteressant zu sehen für mich jetzt hier in der Normandie, dass da fast eine Feierstimmung ist, also die Befreiung. Für mich persönlich ist das insgesamt ja ein Ereignis, wo ich immer sehr gedämpft mit umgegangen bin, weil einfach so viele Menschen gestorben sind, weil es Krieg ist. Aber dann eben zu sehen, dass das ja auch eine Befreiung war, da lasse ich mich sehr gerne von anstecken. Also Fähnchen, es sind viele Leute, die mit ihren Jeeps hier unterwegs sind. Das sind Originalfahrzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die haben die historischen Uniformen an, fahren Motorräder. Ich habe sogar Kettenfahrzeuge gesehen. Also das ist ein sehr befreiter Umgang mit Geschichte. Das ist natürlich auch die andere Seite. Das heißt, als Engländer, als Amerikaner, als Franzosen, die können damit sehr befreit umgehen. Für mich ist das schon auch ein sehr trauriger Tag, an dem ich einfach über deutsche Schuld nachdenke, über Krieg, über die vielen Opfer.
In Portsmouth, da wurde diese Woche ja auch eine große Gedenkveranstaltung schon abgehalten, bevor eben König Charles, die Queen und auch Prinz William in die Normandie gereist sind. Rishi Sunak als Regierungschef war natürlich auch da. Du hast auch diesen Festakt hier bei uns auf der Insel in Portsmouth beobachtet. Und das war, glaube ich, auch eine sehr anrührende Veranstaltung schon, oder?
Absolut, ich fand das sehr berührend und dort hat ja dann auch gesprochen König Charles, und ich finde, er hat so den zentralen Satz formuliert, indem er gesagt hat, an die gekämpft haben, wir stehen für immer in eurer Schuld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift für diese Feierlichkeiten hier, weil wir natürlich erleben, dass die Veteranen so alle um die 100 Jahre alt sind. Das heißt, viele leben gar nicht mehr. Wir haben die Situation, dass 200 noch hier in die Normandie eingeladen sind. Und diese 80-Jahr-Feier, die zeigt ein bisschen, dass die Geschichte voranschreitet. Und wir wahrscheinlich nicht mehr viele Feierlichkeiten erleben werden, an denen die Veteranen in dieser Zahl hier dabei sein können und man ihnen zuhören kann und man sich auch vor allem die Geschichte noch einmal aus erster Hand erzählen lassen kann. Und bei diesen Feierlichkeiten fand ich so spannend, dass Prinz William dort auch gesprochen hat, und er hat zitiert aus einem Brief von Captain Alistair Bannerman. Das war ein englischer Soldat, der an diesem D-Day beteiligt war, der also morgens im Schiff auf dem Weg in die Normandie von Portsmouth aus einen Brief formuliert hat an seine Frau. Und das ist sehr anrührend, das zu lesen. Das ist sehr beeindruckend. Und wir hören jetzt mal da rein, Prinz William, der also vorgelesen hat aus diesem Brief. Und die ersten Eindrücke, die der Mann dort formuliert hat, waren eben der Blick in den Kanal.
The whole channel between us and Cherbourg is filled with little ships, which all quietly and efficiently sail towards France. The British, Canadian and American fighting forces on the warpath.
Also der ganze Kanal, der gefüllt sei mit Schiffen, und das waren damals 7000 Schiffe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es sind ja über 150.000 Soldaten in die Normandie verfrachtet worden. Auf kleinen Landungsbooten sollten die dann an die Strände gehen, insgesamt 5 Strandabschnitte. Er sitzt dort also in diesem Schiff und hat diesen Blick, es war Vollmond, das hatte man extra so auch gewählt, damit die Landung eben einfacher durchzuführen ist. Und natürlich schreibt er an seine Frau auch sehr anrührende Worte.
You, my angel, sleep gently in the nursery, I hope. Your thoughts have helped me so much. They have given me real strength. I can imagine how you listen to the news at 9 o'clock and think of me with love.
Also Prinz William liest hier eben nochmal vor aus diesem Brief und sagt, du mein Engel, du schläfst und du wirst um 9 Uhr die Nachrichten hören, wenn dann über die BBC bekannt gegeben wird, dass wir gelandet sind.
Oh, kriegt man richtig Gänsehaut.
Ja, ja, ich habe da auch Gänsehaut bekommen, das kann man nicht anders sagen. Und dann auch der Schluss des Briefes.
I must go now and look for the landing markings with my binoculars. To ascertain our landing points. So, my darling, on we go. I know that you are with me. Au revoir. God bless. I love you.
Ich muss jetzt gehen. Ich liebe dich. Und on we go. Man muss dazu sagen, dass er überlebt hat. Und das war für mich so der anrührendste Moment in Portsmouth, muss man sagen, bei dieser Veranstaltung.
Jetzt haben wir über die Veteranen gesprochen. Mich würde aber auch noch interessieren, wie ist das mit jungen Menschen und dem D-Day? Wie ist da das Interesse heutzutage und wie ist das Wissen?
Es gibt eine Studie von der Commonwealth War Graves Commission und die haben junge Erwachsene befragt, 18 bis 34 Jahre. Und das war eigentlich ein schreckliches Bild, weil mehr als die Hälfte nicht wussten, was der D-Day eigentlich ist. Und das ist natürlich insofern erschreckend, als dass man davon ausgehen muss, dass die eigentlich an der Schule schon darüber informiert worden sein sollten, dass sie sich dafür interessieren, dass das also irgendwie fortgetragen wird. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung für Lehrer, für Politik, für alle die mit der Wissensvermittlung Geschichtliches zu tun haben. Wie kann man das eigentlich noch am Leben halten? Und die Commonwealth War Graves Commission, das ist ja eine Organisation, die sich einsetzt und die vor allem arbeitet am Erhalt der Kriegsgräber, wo man ja immer auch sieht, wie viel die Erinnerung alleine durch diese Denkmäler und Stätten getragen wird. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man hier auch junge Menschen. Ich hatte eigentlich auch echt schöne Begegnung, beispielsweise mit Melvin Mitchell. Der ist gefahren mit seinem Onkel aus England und er selber kommt aus Ulm. Und die fahren eben so alte Jeeps. Und das ist ein junger Mann, der eine englische Uniform angezogen hat und da mitfährt und auch sehr von der Technik fasziniert ist.
Klar, also der geschichtsträchtige Hintergrund immer dabei. Aber die Faszination Technik überwiegt da einfach das Ganze.
Und Melvin hat dann auch noch seine Freundin Susi Ludischer mitgebracht, die so ein bisschen geschildert hat, dass das eigentlich schon ziemlich faszinierend ist, so viele Leute dann auch zu treffen, ins Gespräch zu kommen. Da entsteht ja auch sowas wie Dialog und Miteinander unter diesen Freunden, die da also diese Jeeps und alten Fahrzeuge fahren. Aber auch für sie ist da natürlich die Geschichte auf jeden Fall dabei.
Ja, also ich würde sagen, ich bin hier geschichtlich recht gut informiert, weil mein Papa sich auch viel auskennt. Mein Opa hat selber halt für Deutschland damals kämpfen müssen. Der hat auch immer viel über den Krieg und Gefangenschaft und so erzählt. Das heißt, ich kenne die ganzen Hintergründe und es ist schon krass, dann auch die Orte zu sehen.
Es ist ja auch erst seit dem 50. Jahrestag so dass die Deutschen überhaupt mit dabei sind. Vorher haben ja die Alliierten für sich den Tag der Befreiung gefeiert. Und wir zeichnen jetzt den Podcast am Donnerstagmorgen auf, der große politische Festakt in der Normandie, bei dem dann eben auch Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron, der US-Präsident Joe Biden dabei sein werden. Der wird erst heute Nachmittag laufen. Und ich war vor 10 Jahren zum 70. Jahrestag des D-Days im ARD-Pool in der Normandie und erinnere mich auch noch an diese Gänsehautaugenblicke, wenn dann morgens die Sonne damals über dem Strand von Ouistreham aufging und man sich vergegenwärtigte, was da damals passiert ist. Und ich erinnere mich auch noch, welchen Charakter der Selbstvergewisserung als westliches Bündnis diese Veranstaltung damals hatte. Und auch damals gab es schon das Putin-Problem. Denn im Frühjahr 2014, da hatte Putin die Krim annektiert und war dann natürlich zur Persona non grata geworden. Ausladen konnte man ihn nicht mehr. Und es wurde dann lange gerätselt, ob er vielleicht selber nicht kommt. Aber er kam natürlich auch, um sich aus der Isolation zu befreien und zu gucken, wie denn die anderen mit ihm umgehen. Und ich erinnere mich auch noch, dass der damalige britische Premierminister David Cameron sich gerühmt hat, ihm nicht die Hand geschüttelt zu haben. Und man haderte so mit der Sitzordnung. Wer soll denn neben Putin sitzen? Dieses Mal ist Russland auf jeden Fall überhaupt nicht eingeladen wegen des Ukraine-Kriegs. Aber Präsident Zelensky ist da. Wie ist da die politische Situation vor Ort, Christoph?
Ich glaube, das ist das zweite große Motiv dieser Feierlichkeiten hier in der Normandie, dass wir sehen, ja, du hast es gesagt, Putin nicht eingeladen. Auf der anderen Seite der ukrainische Präsident Zelensky, der hier sein wird. Es gibt natürlich auch politische Gespräche am Rande der offiziellen Feierlichkeiten. Frankreich beispielsweise hat auch nochmal weitere Gelder für den Aufbau in der Ukraine ihm zugesagt. Und ich glaube, dass das auch Teil der Selbstversicherung ist, dass man sich eben fragt, wir haben jetzt einen Krieg in Europa, das ist der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, angezettelt von Russland, und auch da versichert sich das Bündnis natürlich selbst, und das ist Stück weit natürlich auch bitter zu beobachten, weil Russland einen maßgeblichen Teil an der Befreiung Europas im Zweiten Weltkrieg von der Tyrannei spielte, sehr große Verluste erlitten hat, sehr viel Leid auf sich nehmen musste. Und jetzt eben zu sehen, dass dieses Land auf einem anderen Kurs ist, dass diese Regierung, dass Präsident Putin einen anderen Kurs eingeschlagen hat und sich im Grunde wegbewegt von dieser Gemeinsamkeit, die man in den vergangenen Jahrzehnten definieren konnte. Das finde ich persönlich sehr bitter, aber ich glaube, dass das maßgeblich sein wird, der Gedanke der Freiheit bei diesen Feierlichkeiten, 80 Jahre Befreiung von der Nazi-Tyrannei.
Christoph, vielen Dank, dass du uns diesen historischen Blick in die Normandie gegeben hast und in die Vergangenheit, was das heute für uns bedeutet. Ich bin gespannt, was du dann noch erzählst, wenn du wieder hier bei uns bist. Mach's gut.
Vielen Dank, ja, dass du dabei warst.
Tschüss. Tschüss.
Gabi, und jetzt zu dir. Du hast dich in dieser Woche mit der politischen Zukunft in Großbritannien beschäftigt, denn bei uns wird ja am 4. Juli gewählt, und du warst im englischen Seebad Clacton-on-Sea dabei, als Nigel Farage sich da als Kandidat für die Reformpartei vorgestellt hat. Das war eine ziemliche Überraschung, dass Farage dort antritt, und du hast erzählt, er sei da wie der Messias empfangen worden.
Das war eine Show.
Warum ist diese Personalie so spannend und was war da los?
Ja, Nigel Farage, Mr. Brexit, hat 7-mal versucht, mit der Partei UKIP, dann mit der Brexit Party ins britische Parlament zu kommen, hat nie funktioniert. Aber er hat für UKIP und die Brexit Party lange im Europaparlament gesessen, von dort aus den Brexit befördert. Und als dann im Januar 2020 die Briten aus dem Europaparlament verabschiedet wurden, hat er fähnchenschwenkend da gesessen und gesagt, wir lieben Europa, wir hassen die EU und hoffen, dass dies der Anfang vom Ende dieses schlechten Projekts ist. Und jetzt ist er wieder da. Er war bisher Ehrenpräsident der Reformpartei, die eben die Nachfolgepartei der Brexit-Partei ist als rechtspopulistische Partei. Und er ist halt ein enormer Menschenfänger. Und das hat Reform erkannt. Und am Montag gab es plötzlich ein Emergency Announcement, wurde angekündigt, dass die Reformpartei, Farage macht eine Pressekonferenz. Und dann stellte er sich dahin. und sagte, ja, also Leute, so sieht's aus. Ich habe am Wochenende den Hund ausgeführt. Ich habe geangelt. Ich war im Pub.
In und Klammern, dann traf ihn der Blitz.
Was Männer halt so tun am Wochenende. Und dann hätte er Schuldgefühle gehabt. Mhm. Er hätte Schuldgefühle gehabt, weil er die Millionen Menschen, die an ihn glauben, nicht im Stich lassen wollte. Und darum hat er sich entschieden, als Kandidat anzutreten für die Reformpartei, um sich ins Parlament wählen zu lassen, in der Hoffnung, dass es im achten Anlauf auch tatsächlich klappen würde. Und er hat dann gesagt, ich werde für den Wahlkreis Clacton-on-Sea antreten. Das ist ein Seebad an der Nordsee im Osten Englands. Und ich hoffe, man hat dem Reformkandidaten in Clacton vorher schon Bescheid gesagt, dass er jetzt raus ist. Man weiß es nicht. Und ja, am nächsten Tag mittags, also Pressekonferenz von Farage, im Zug von Liverpool Street Station in London nach Clacton-on-Sea. Eine Journalistenkarawane, die bauten sich dann da am Pier auf. Es hieß, er soll am Pier reden. Und dann fragten immer Kameraleute, wo wird er denn stehen? Wo muss ich mich denn hinstellen, dass ich... Und keiner wusste irgendwas. Es war totales Nirvana. Es waren dann gegen Mittag hunderte Anhänger da. Und dann kam Farage aus dem Pub, der oben weiter an der Strandpromenade war, runter und in einer dichten Menschentraube. Und dann stieg er da auf so eine Picknickbank, stellte sich oben drauf, ganz improvisiert alles, und dann konnte man erst nichts hören. Und dann nahm sein Pressesprecher die Box, die zu dem Mikro gehörte, was Farage hatte, und stellte sich die auf den Kopf und hat dann tatsächlich eine Viertelstunde gestanden mit dieser Box auf dem Kopf. Und Farage hat die Leute gefeiert, hat gesagt, ihr habt den Brexit gewählt, weil 70% in Clacton-on-Sea hatten seinerzeit für den Brexit gestimmt. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Und jetzt schickt mich ins Parlament, damit ich da ein verdammter Störenfried sein kann und die ordentlich aufmischen kann. Und die Leute haben zurückgejubelt, gesagt, wir lieben dich, Nigel. Und ja, wir helfen dir beim Wahlkampf. Und wir wollen unbedingt, dass du unser Abgeordneter wirst.
Warum denn gerade Clacton-on-Sea? Also was ist das für ein Ort? Er macht sich ja offensichtlich Hoffnungen, dass es diesmal dort klappen wird.
Ja, das ist ein besonderes Pflaster. Es gab bisher ein einziges Mal einen UKIP-Abgeordneten, also UK Independence Party, eben die zweite Vorläuferpartei der Reformpartei, der tatsächlich ins Parlament gewählt wurde, und das passierte in Clacton-on-Sea. Das war ein Abgeordneter, der vorher bei den Konservativen war und dann übergelaufen war zu UKIP, und der hat dort einmal einen Sitz errungen. Und das ist also so ein Pflaster, wo sowas tatsächlich funktionieren kann. Das ist eine der wirtschaftlich am stärksten benachteiligten Regionen in Großbritannien, und ja, man stellt sich so eine leicht heruntergekommene Seaside-Stadt vor. Verrammelte Läden, Vape-Shops, Herrenbarbiere, Charity-Shops, sonst irgendwie nicht mehr viel da. Eine weiße, alte Bevölkerung, vor allen Dingen viele Ruheständler. Clacton hat auch einen Rekord. 47% der volljährigen Bevölkerung sind wirtschaftlich inaktiv, heißt es, also arbeiten nicht. Das heißt viel Ruhestand, aber eben auch viele Menschen, die einfach nicht arbeiten können. Und ich habe dann da bei den vor allen Dingen älteren Damen, die sich da versammelt hatten, in glänzende Augen geguckt, wenn die von Nigel Farage gesprochen haben. Ich war zum 40. Todestag von Elvis in Memphis und habe dort Frauen getroffen, die nicht Elvis so erlebt haben. Und seitdem habe ich nicht mehr solche glänzenden Augen gesehen, wenn sie von einem Mann gesprochen haben. Und eine Frau hielt auch so ein Schild hoch, Farage for Prime Minister. Also die denkt schon einen Schritt weiter. Und es ist faszinierend, wirklich, was für ein Bild auch die Menschen von Farage haben, dass er der Einzige wäre, der die Wahrheit sagen würde. Mhm. Dass er Anti-Establishment sei. Dabei ist eigentlich ehrlich gesagt keiner...
Er ist die Definition des Establishment. So. Der sitzt seit zwei, oder hat seit zwei Jahrzehnten im Europäischen Parlament gesessen. Der hat UKIP mitgegründet. Der hat die Brexit-Partei gegründet, mittlerweile Reform UK. Also wenn jemand Berufspolitiker ist, dann eigentlich er. Und er wettert genauso gegen die Elite irgendwie in den Medien, vor allem mit den öffentlich-rechtlichen Journalisten hat er es nicht so. Und dabei präsentiert er auch bei GB News. Also...
Er ist auch auf eine Privatschule gegangen, er hat im Finanzwesen gearbeitet. Also es ist eine klassische Establishment-Karriere, die er hingelegt hat. Und trotzdem gelingt es ihm, den Anschein zu erzeugen, dass er die Leute versteht, dass er eben nicht zum Establishment gehört und das Establishment abräumen könnte.
Er ist eigentlich so ein Rechtspopulist, wie er im Buche steht. Er bedient sich einer ganz einfachen Sprache mit ganz griffigen Bildern. Er hat zum Beispiel letztens von der Invasion der Asylsuchenden gesprochen. Gerade heute sind wieder 80 aus dem Ärmelkanal gefischt worden. Vor kurzem ist ein kleines Mädchen ertrunken. Das ist eigentlich keine Invasion. Er macht viele Witze, das sind dann eher billige, aber es wird trotzdem gegrölt. Er macht das Ganze vor so einem englischen Symbolismus. Früher hat er ja immer Tweed getragen, heute ist die Union Flag im Hintergrund. Und er weiß genau, wie er provozieren muss, damit das am nächsten Tag eine Headline in den Zeitungen wird, die von den Klicks abhängen.
Und was jetzt die ganze Sache noch so besonders brisant macht, jetzt könnte man ja sagen, gut, der Farage tritt in Clacton-on-Sea an, möglicherweise gelingt es ihm tatsächlich, dass er dort den Sitz erringt, aber mein Gott, was ist schon ein Sitz? Und wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass das Meinungsforschungsinstitut YouGov prognostiziert hat, dass die Konservativen bei diesen Wahlen wohl eine historische Niederlage erleiden werden und Labour einen Erdrutschsieg, der den von Tony Blair 97 noch über trümpfen könnte, dann sieht man die Situation, dass es extrem gefährlich ist, wenn Nigel Farage jetzt eben diese große Welle um Reform macht, Wähler angestachelt werden, Reform zu wählen, weil sie denken, wenn wir Farage als Sprachrohr im Parlament sitzen haben, haben wir eine Stimme, werden wir gehört. Und er hat ganz klar das Ziel formuliert, dass er im Grunde die konservative Partei überflüssig machen will, weil er möchte dann die wahre Opposition im Parlament bilden. Er gesteht ein, dass Labour gewinnen wird, dass das keine Frage sei, aber dass er dann schon auf die nächsten Wahlen 2029 blickt und dass er da ganz groß rauskommen möchte im Parlament.
Es sind eigentlich zwei Dinge. Die Basis der Konservativen gilt als noch konservativer und als noch rechter als die Amtsträger in der konservativen Partei. Und man hat jetzt schon in den letzten Tagen, als der Wahlkampf losging, gemerkt, die versuchen jetzt ganz arg, diese Basis noch irgendwie an sich zu binden. Das war so ein bisschen wie bei den Marktschreiern. Also an einem Tag, wir führen den Wehrdienst wieder ein, Klammer auf, damit die jungen Leute wieder Zucht und Ordnung lernen, Klammer zu. Und wir schaffen die überflüssigen Studiengänge ab. Die lernen ja eh nur Quatsch an den Unis. Also quasi für alte Misanthropen. Und das ist genau die Kerbe, in die Farage auch schlägt. Und in dem Wahlsystem, das wir haben, ist jede Stimme, die nicht an dich geht, verschlechtert deine Chancen, radikal ins Parlament zu kommen. Und das andere ist, im Parlament reicht aber auch nur einer aus, der permanent Zwietracht sät, weil das ja wieder Themen sind, die er aufbringen wird, mit denen sich der ganze Rest beschäftigen muss und das hält wieder den Betrieb auf. Er wird die, wie das generell bei Populisten ist, die Linien des Sagbaren verschieben.
Und man kann in der Tat, du hast es beschrieben, sehen, wie die Konservativen schon hinter ihm herhecheln und versuchen, diese rechten Themen, die ältere Menschen, ältere konservative Menschen ansprechen, zu setzen, um möglichst der Farage-Gefahr zu entgehen. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, es stand dann da eine Frau, die hielt ein Schild hoch, Farage not welcome here. Und da kamen dann ein paar Leute, die ihr halfen, dieses Schild hochzuhalten. Die sagten, wir haben uns vorher nie gesehen, aber ich habe die Frau gesehen und ich bin auch nur gekommen, um zu gucken, weil ich sehen wollte, wie das hier abläuft. Ich bin kein Farage-Fan. Und dann standen da die drei Leute, die das Plakat hochhielten und die wurden dann auch ganz schön angerempelt und so Traitor, Verräter und dann geht doch weg, wenn ihr Farage hier nicht wollt. Also ja, auch die Erfahrung in Clacton ist jetzt auch nicht 100% Farage Support und es gibt die Leute, die sich wirklich gekapert fühlen und sagen, der hat sich jetzt hier unter den Wahlkreis für seine eigenen Zwecke gesucht und dass der irgendwas für Clacton tun wird, den Eindruck haben wir nicht. Gut, wir werden das weiter beobachten. Wahlkampf und Co. Das war's mal wieder aus dem Haus am Mitford Place. Tschüss sagen noch
Franziska Hoppen
und Gabi Biesinger. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bacht-Jarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle 2 Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.